die, die mich kennen, wissen eigentlich, das ist eine gute Satzformulierung, dass ich gern so aus dem Leben heraus predige und über Dinge spreche, mit denen ich selbst dran bin, die mir wichtig sind, weiter zu vermitteln und die so lebensnah wie möglich sind. Ich denke, das probiert jeder Prediger. Aber ich will es nochmal so gesagt haben am Anfang, ja? Man predigt heute heißt einfach Christ. Es gibt viele Gemeinden und Kirchen, jedes auf seine Weise anders. Habt ihr bestimmt schon mal erlebt. Wenn hier kein Gottesdienst ist, geht man mal woanders hin. Oder wenn man in Urlaub ist, besucht man eine Gemeinde und stellt fest, die sind ja so ein bisschen anders wie die da in Limburg. Es gibt viele Unterschiede im Kleinen, aber es gibt auch viele Unterschiede im Großen. Und die Frage, um die es heute geht, ist, woran erkenne ich denn nun, ob mein Leben als Christ da, wo ich bin, im Willen Gottes ist und wie erkenne ich den richtigen Weg? Ich habe Menschen kennengelernt oder ich kenne Menschen, die besuchen regelmäßig verschiedene Gemeinden, um so ihren Weg zu finden. Habe aber festgestellt, bei all den Menschen, das ist ein Erfahrungswert, den ich festgestellt habe, sie haben bis heute noch nicht den Weg gefunden. So diese sogenannten Gemeindehopper. Kennt ihr diese Menschen vielleicht? Die kommen mal hier hin und dann hören die das Wort Heiliger Geist zum Beispiel, dann sagen sie nee, dann gehen sie woanders hin, dann hören sie das Wort Zehnter, sagen sie nee, dann gehen sie woanders hin und hören irgendein anderes Wort, was ihnen gerade nicht in den Sinn passt auf ihren Glaubensweg und sagen nee. Aber wenn du dich mit ihnen unterhältst, sagen sie selbst von sich, sie sind auf der Suche nach der richtigen Gemeinde, nach dem, wo ich mein Christsein so richtig ausleben kann. Und um all diese Dinge geht es heute. Vielleicht sind Sie, seid ihr hier auch so manchmal so ein bisschen kritisch, man darf bewusst kritisch sein, soll man auch, man soll die Dinge prüfen. Aber es gibt eine Art und Weise von Kritik in einem selbst, die dazu beiträgt, dass man ausgebremst wird und eigentlich den Lebensweg, den Gott für uns hat, verpasst. Und da wollen wir so ein bisschen heute drüber sprechen. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf, ja, ihr habt Bock darauf. Ich hoffe auch, ich fordere euch heraus und es wird gut. Nochmal kurz so ein kleiner Werbeblock. Nach dem Gottesdienst kommt ihr nochmal eine Predigt. Und das ist eine andere wie jetzt heute Morgen. Weil am 17.07., schreibt euch gerade auf, ich sehe niemanden schreiben, ist schlecht, werde ich nochmal predigen. Aber ich weiß, da ist voll die Sommerzeit. Ja, voll Ferien, einfach nur Ferien. Und es könnte ja sein, dass ihr im Urlaub seid und das wäre kritisch für euer Leben. Weil über das, was ich da spreche, ist elementar und noch ein bisschen mehr herausfordernder und vielleicht provokanter wie das, was ihr heute Morgen hört. Wenn ihr also am 17.07., 17. Juli, um 10 Uhr nicht hier sein könnt, dann wäre es gut, wenn ihr nachher schnell euer Schabbi unten macht und dann wieder hier hochkommt. Weil draußen gibt es heute eh Gewitter und Regen, es läuft auch kein Formel-1-Rennen, ihr verpasst nichts, ja? Okay, bevor wir weitermachen, ein kleines Lied, so zum Einstieg, was vielleicht so ein bisschen hilft. Nummer 3 war das, ja? Einfach Christ zu sein, ist für viele gar nicht so einfach. Das Lied beschreibt das so ein bisschen. Es gibt viele Veranstalter, so nenne ich sie mal. Jeder hat einen anderen Namen. Aber ich muss für mich selbst wissen, oder ich sollte für mich selbst erkennen und wissen, ist mein Leben denn so, das Leben als Christ, wie Gott es sich denn vorgestellt hat? Ist das Leben denn so, dass es für mich Spaß macht, Christ zu sein und auch erfolgreich zu sein? Ist da, wo ich bin, denn richtig? Es gibt immer noch viele Probleme und Hindernisse in meinem Leben. Aber ich bin doch richtig Christ, oder? Die Frage sollte sich jeder stellen. Mein erster Punkt. Was sagt die Bibel denn über einen Christen? Ich nenne nun so 3 Merkmale, Bestandteile, die in meinen Augen das, was ich so weiß in meinem Lebensweg, ich habe mich mit 15 für Jesus Christus entschieden, bin jetzt sehe ich so aus wie 25, ja. 25, 28 wird immer viel hier so. Das ist sehr, bin ich euch sehr dankbar. Ihr wisst, wie man Menschen motiviert. Ich bin jetzt 33. Fühle mich trotzdem sauwohl in meiner Haut. Das sind so drei Punkte, die mir immer wieder klar werden, was in meinen Augen auch aus den Augen der Bibel bewusst wird, was erstmal so die Grundlage ist, was ein Christ ausmacht. Und der erste Punkt ist natürlich der, ich muss mein Leben ganz bewusst Jesus geben. Das wurde ja eben in dem Lied auch in Frage gestellt, gehört das denn dazu? Es wurden viele Fragen gestellt in dem Lied. Welches ist jetzt richtig? Wer hat Weihnachten erfunden? Die Adventisten vielleicht? Wo kriegt man das her? Man bekommt natürlich alle Inhalte, wie man als Christ lebt, aus der Bibel. Wenn man das heute so erfährt, ich würde jetzt Amen sagen, dann fangt ihr an, die Bibel zu lesen. In 1. Mose. Und dann wird es natürlich schwierig. Dann kann es nach 2-3 Tagen schon passieren, dass ihr so keinen Halt findet, wie man denn heute im Jahr 2011 sein Christsein lebt. Aber das ist ein elementarer Punkt. Alles beginnt mit dieser Entscheidung. Ich kann mich vorher eigentlich nicht Christ nennen, wenn ich diesen Schritt nicht getan habe. Die Bibel sagt, ja, jetzt muss ich gucken. Die Bibel sagt in Johannes 14, Vers 6, macht mal das Erste da weg. Jesus sagt da, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist eine ganz wichtige Bibelstelle. Im Alten Testament sind wir durch den Sündenfall von Gott getrennt worden. Jesus kam auf die Erde, ist für uns am Kreuz gestorben und das ist der neue Weg. Aber der passiert über die Brücke, das Kreuz, über Jesus. Also heißt das, ich komme auf die Welt und bin nicht gleich Christ, sondern muss irgendwann in meinem Leben eine Entscheidung treffen. Und zwar dann, wenn ich fähig bin, eine Entscheidung zu treffen. Also als kleiner Wurm, wenn du dich vielleicht dann irgendwo taufen lässt, in irgendeiner Kirche, bist du noch nicht gleich ein Christ. Unser Josua ist jetzt 2 und er kann sich jetzt noch nicht entscheiden für Jesus, weil ich ihm das ja auch erstens gar nicht richtig erklären kann. Ich bin der Papa und wenn ich ihm was sage, sagt er zu 90% ja. Wenn ich sage, Josua, ist das so? Ja. Außer wenn er was weiß, was er nicht will. Also brauche ich eine gewisse Reife und diese Entscheidung. Ganz wichtig. Also erster Punkt, mein Leben ganz bewusst Jesus geben. Oder Jesus in mein Leben ganz bewusst aufnehmen. Das war der leichte Teil, ja, der da war. Das zweite Merkmal, wenn ich das getan habe, dann muss ich anfangen, mein Leben in Ordnung zu bringen. Erste Johannes Kapitel 1, Vers 9 lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich wende mich zu Jesus zu, sag Herr, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünde, fang ganz neu mit mir an, ich will mit dir ganz neu anfangen, wie auch immer das Gebet formuliert ist. Und das ist mein Neustart. Aber es gibt Dinge im Leben, die sind da noch nicht gleich weg. Sündenvergebung ist das eine. Das andere ist Konfliktbewältigung. Habt ihr alle schon mal einen Konflikt gehabt? Habt ihr schon mal einen Hals auf jemanden gehabt? Prass. Dann dieses kleine Gefühl, also ihr habt euch zu Jesus gewendet und ihr geht dann so durch die Stadt und dann kommt der Thomas Bob um die Ecke und dann so irgendwas in mir drin sagt mir, der ist böse. Der hat vor 15 Jahren, 3 Monaten, 4 Tagen und 13 Stunden das zu mir gesagt und das sitzt tief. Wenn sowas da ist in eurem Leben, dann solltet ihr diesen Konflikt bewältigen. Ich war auf einem Seminar von meiner Firma aus, Konfliktbewältigung, Konfliktmanagement heißt das. Sehr interessant. Aber man braucht kein Seminar zu besuchen, sondern man braucht eine gewisse Reife, eine gewisse Demut und auch eine gewisse Erkenntnis. Und das sollte man tun. Und jeder weiß tief in einem drin, gegen wen er noch Brass hat und wo etwas steckt, wo Verletzungen sind, die noch nicht weg sind. Und wir haben schon oft drüber gesprochen, das Gras wächst zwar, aber irgendwann kommt der Mäher und dann ist die Wurzel so verankert und dann wird es meist noch schlimmer. Also das gehört dazu, zu Leben in Ordnung bringen. Dann Wiederherstellung seelischer Probleme, auch ganz wichtig. Vielleicht bist du misshandelt worden, das sind so diese harten Sachen. Vielleicht hast du andere Dinge erlebt, dass du in deiner Kindheit, dass man immer auf dir rumgehackt hat. Bei mir, ich will so ein bisschen aus dem Leben erzählen, ist auch okay, ja. Muss ich mich eigentlich selbst fragen, aber es ist okay. Hab ja so ein Muttermal auf der Nase, da irgendwo, da, egal. Da ist es. Und welche aus der Schule hat mich damals immer probiert, deswegen fertig zu machen. Ich weiß nicht mehr, was die gesagt haben, das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Aber Kinder können fies sein, das weiß ich noch. Und das könnte so ein Punkt sein. Mich hat das jetzt nicht so, ich weiß schon gar nicht mehr, wer das war. Aber sowas kann oft schon ein Punkt sein, der sich verankert. Den vergisst du, aber der ist nicht beseitigt. Und irgendwann stellst du dir die Frage, dass du vielleicht, wenn irgendein Thema angesprochen ist, du einen Komplex hast in dir drin. Wo du sagst, irgendwas ist jetzt da. Und das kann von deiner Seele herrühren. Dinge, die du gar nicht mehr weißt, die passiert sind. Und ja, da ist es gut, danach zu forschen. Und ganz wichtig, also wenn man nachforscht, die Erfahrung habe ich auch gemacht, man findet immer den Punkt. Ja, also man braucht da nicht so zu machen. Herr, zeig mir den seelischen Punkt in meinem Leben. Ich suche schon 15 Jahre nach dem seelischen Punkt. Dann fängt alles an zu wachsen. Pinocchio-Nasen gibt's, weil wenn man sich selbst fragt, wirklich ganz ehrlich mit sich selbst ist, sein Leben reflektiert, kommt man da drauf. Und dann ist etwas ganz wichtig. Man geht in die Seelsorge, die ist gut, aber man sollte darauf achten, dass diese Seelsorge nicht zu einem Dauermechanismus wird. Es gibt sogenannte Dauerseelsorger oder Seelsorge, wo man irgendwann anfängt, weil Probleme, ich weiß und ich kann es mir auch vorstellen, harte Dinge, über die redet man und fängt sich auch erstmal an, darin zu suhlen. Man öffnet sich einer Person, dann bricht alles los, dann will man drüber reden. Und dann merkt man, oh, das tut mir ja gut. Ich konnte mal alles abblasen. Beim nächsten Treffen fängst du wieder an, weil das ist ja wieder aufgekocht und dann, es ist schon wieder, und das ist wieder aufgekocht und wieder. Der Seelsorger sagt dazwischen vielleicht schon mal zu dir, geh mal zur Person XY oder mach das und das, aber das machst du nicht. Sondern suchst immer wieder den Weg zur Seelsorge und erhoffst dir so, Predigt gelernt, Seelsorge, Seelsorge ist gut, hat man überall, kommt das Leben in Ordnung. Ganz so ist es nicht. Sondern Seelsorge ist harte Arbeit und beruht auf ganz vielen Entscheidungen. Das ist ein Wort, das gehört ins Christuszentrum Limburg. Deine Entscheidung ist entscheidend, so hieß mal eine Predigt hier. So ähnlich, oder? Ja. Und dann natürlich, was noch dazugehört, Leben in Ordnung bringen, ist Vergebung. Dass ich anfange, Menschen zu vergeben. Und auch wirklich echt aus einer Entscheidung heraus, weil ich es verstanden habe vom Wort Gottes, dass es gut und wichtig ist. Römer 12, Vers 14 könnt ihr darüber was lesen. Wir haben viele Bibelstellen, ich lese die nicht alle vor. Schreibt sie euch auf, prüft das, wenn was nicht stimmt, wie da 1. Johannes hat nicht gestimmt, dann kommt nach der Predigt zu mir. Kann man das gerne korrigieren. Also prüft das Wort. Dann der dritte Bestandteil. Die ersten zwei hat man schon so gehört. Und der dritte ist das volle Evangelium annehmen. Was ist denn das? Das volle Evangelium ist ganz einfach. Das ganze Wort Gottes. Alles, was da drin steht. Das heißt, wenn du da etwas liest, wenn du etwas erkennst, auch durch eine Predigt, was auf dem Wort Gottes, auf dem Fundament Jesu Christi aufbaut, dann solltest du es annehmen für dein Leben. Auch wenn deine Seele, die haben wir, ja. Wir haben eine Seele, wir sind keine Maschinen, Gott hat uns geschaffen, freier Wille ist da. Und wenn die uns oft was anderes sagt, und du hast die Wahrheit erkannt, dann treff trotzdem die Entscheidung und geh trotzdem diesen Weg. Und ich kann euch sagen, die Seele hält erstmal dagegen, die ist so bockig. Ich habe mal über so einen Bock gepredigt, ja. Und die macht dann, so fängt die an und dann, nee Thomas, hör auf. Und dann fängst du selbst an, oh, ist das alles so richtig? Und sagst du, nein, ich habe eine Entscheidung getroffen. Und irgendwann, nach ein paar Tagen, Wochen, vielleicht auch Monate, je nachdem, wie ihr euren Bock innen drin Freilauf gegeben habt, ihr müsst ihn ja zähmen, also eure Seele, sagt ihr, na gut, ich gehe mit. Die Seele oder meine Gefühle gehen immer gern den Weg des geringsten Widerstandes, so wie das Wasser. Und wenn die Seele merkt, oh nee, der Bob, der geht jetzt seinen Weg, na gut, ich gehe mit. Die ist so ein Fähnchen im Wind, ja? Lasst euch da nicht irgendwie irritieren, sondern haltet am Wort Gottes fest. Was beinhaltet denn so ein bisschen das volle Evangelium? Zum Beispiel der Heilige Geist. Er wurde uns als Helfer im Alltag für uns dagelassen, sagt sogar Jesus selbst. Das ist sowas. Ich habe gehört, es soll Gemeinden geben, die sagen, es gibt das, es gibt den Heiligen Geist nicht. Dem ist nicht so. Studiert das Wort. Apostelgeschichte steht da auch viel. Auch über die Zungenrede, da steht auch viel drüber drin. Was gehört noch dazu? Gottes Verheißungen für unser Leben in Anspruch nehmen. Nicht lesen, auch nicht nach einer guten Predigt Amen sagen, sondern in Anspruch nehmen. Was heißt das denn? So lange festhalten, bis ich das erlebt habe und bis ich das sehe und ergreifen kann in meinem Leben. Es geht um mich. Und in Markus 16, die Verse 17 und 18, da steht sogar drin, dass Jesus zu uns gesagt hat, wir sollen die Dinge tun, die er selbst getan hat. Weil man kann ja auch sagen, ach ja, die Verheißungen, das hat ja Jesus so schöne Geschichten erzählt und dann hat Jesus das ja gemacht. Nee, er hat gesagt, wir sollen das auch tun. Wir sollen dasselbe tun, wenn er mal nicht mehr da ist. Also sind wir berufen dazu. Was beinhaltet so das volle Evangelium? Zum Beispiel die Heilung. Die steht da drin. Wir lesen ganz viele Beispiele aus der Bibel, wo Jesus geheilt hat. Und er sagt, wir sollen dasselbe tun, also ist es biblisch. So verstehe ich das Wort Gottes. Matthäus 9, Vers 30, Matthäus 9, Vers 35, Markus 1, Vers 43, Lukas 5, 13 und 14, Lukas 18, 43, Apostelgeschichte 4, Vers 14, sind alles so Beispiele, wo man davor und danach noch lesen kann. Es gibt noch mehr. Zweiter Punkt zum vollen Evangelium, Wohlstand. Ja, es tut mir leid, ihr wollt das vielleicht nicht mehr hören von mir, aber ich sage euch was. Solange ich in der Gemeinde, in der ich bin, nicht erlebe, dass die Menschen im Wohlstand leben, werde ich immer wieder davon reden. Und mir ist es egal, ob andere dann sagen, Thomas, mach mal langsam, übertreib mal nicht. Uns geht's ja eigentlich gut, weil wir leben ja in Deutschland, oder. Genau, ich mach weiter. Also muss mich schon unser Pastor ausbremsen und sagen, es reicht. Johannes 10, Vers 10. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Jetzt wichtig. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in voller Genüge haben. Also nicht, dass sie das Leben haben, sondern steht volle Genüge. Epheser 3, Vers 20 ist auch so eine Stelle, wo es da um gedrückt, gerütteltes, überfließendes Maß. Und wenn ihr das studiert, euch so ein bisschen beschäftigt damit, werdet ihr feststellen, es geht immer um mehr. Philipper 4, Vers 19. Mein Gott aber wird all euren Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Nach seinem Reichtum steht da drin. Ist sein Reichtum, das gerade mal im Monat so rumkommen? Ist sein Reichtum, das gerade mal, ich kann wieder halb laufen? Oder ist sein Reichtum, dass gerade mal meine Seele halb in Ordnung ist? Oder dass mein Glas Wasser immer halb leer ist? Genau. In der Bibel habe ich über 30 Bibelstellen im unmittelbaren Zusammenhang mit Wohlstand gefunden. Und das sollte eigentlich mal Beweis genug sein. Man sagt ja immer so, 3 Bibelstellen ist gut, da habe ich 30 gefunden. Und es gibt noch mehr, das weiß ich. Aber wirklich, das waren Bibelstellen, wo ich sagen kann, da lese ich schon aus diesen 1 oder 2 Versen heraus, dass es wahr ist. Volles Evangelium annehmen. Wenn man das volle Evangelium annimmt, lebt man den Missionsbefehl. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20, wo Jesus uns einen Auftrag hinterlassen hat, Menschen zu ihm zu führen und auszubilden, dass sie dasselbe tun können. Das heißt, dass sie zu Menschen predigen können, ihnen das Evangelium weitervermitteln, dass wir Christen dazu beitragen, dass es uns allen gut geht. Wir haben da einen Auftrag und das ist nicht zu unterschätzen. Das gehört auch zum vollen Evangelium. Und dann hält man sich, wenn man sich ans volle Evangelium hält, natürlich auch an die biblischen Ordnungen, wie zum Beispiel die 10 Gebote, über das, was die Bibel schreibt, Unterordnung, Vergebung, Geld, Zehnter, das gehört alles dazu. Das sind so Grundsätze, an denen ich mein Leben als Christ selbst messen kann. Und wenn ich diese 3 Merkmale schon mal so lebe, dann geht es mir richtig gut. Das glaube ich. Das bekenne ich für mein Leben. Das ist ein Prozess. Ich sage nicht, dass das auf der Entscheidung beruht. Das ist ein Weg. Aber schlage ihn doch einfach mal ein. Sag nicht heute Amen und geh raus und sag dann unten an der Tür, oh, schon so Schmerzen im Armbar. Ich brauche Amon Flasch, Franz Brandwoi. Ja? Haben wir so einen Sketch aufgeführt, da kam das. Will da nicht über Leute schlecht reden, die das benutzen, ja? Das ist, nur es geht, was lebe ich, was sage ich aus? Du kannst Schmerzen haben, aber du musst doch nicht über die Schmerzen immer reden. Du weißt doch selbst, dass du Schmerzen hast. Rede doch über deine Heilung. Rede positiv. Du sprichst Gutes aus. Ja, und wie sieht das nun in meinem Leben aus? Mein 2. Punkt. Einfach Christ zu leben. Lebst du in einer Tradition oder in einer Leidenschaft? Ich kann bekehrt sein und die Gewissheit haben, dass ich in den Himmel komme, aber das ist noch nicht alles. Jesus hat für uns Christen viel, viel mehr und das schon auf der Erde dagelassen. Viel, viel mehr als das, was wir alle von uns im Moment der Zeit erleben. Er will, dass es uns so richtig gut geht und wir für ihn große Dinge vollbringen können. Und wann können wir große Dinge für ihn vollbringen? Wenn wir frei sind, wenn wir freigesetzt sind, wenn wir einfach alles haben und sagen können, ich gebe weiter. Wenn es uns gut geht, das ist ja auch der Hintergrund, nicht, dass wir Christen die Obermacker sind, die mit Mähdreschern durch die Stadt fahren, sondern dass wir mit dem Wohlstand, mit dem, was uns Gott anvertraut hat, etwas machen. Und auf uns aufmerksam machen. Wenn du ein Auto hast, das ist immer so ein schöner Vergleich, ruhig mal so ein praktisches Auto. Auto ist ja immer, Auto, wenn ich jetzt in die Gemeinde erstmal gucken, was fährt der Pastor für ein Auto? Volvo. Ob die Gemeinde mal vom Herrn geführt ist? Fährt ein Dacia? Alles in Ordnung. Also Dacia Logan, Baureihe von vor 10 Jahren. Dann, es gibt auch so, jetzt wirklich, ich mache da, das ist jetzt so ein bisschen Spaß, aber ich kenne Menschen, die messen so Gemeinden. Die haben mir erzählt, daran sehen sie, wie die Gemeinde mit dem Geld umgeht. Also es ist brutal, ja. Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer, würde Sigi jetzt sagen. Der Knaller. Ja, das ist kein Knaller. wenn es uns gut geht, und jetzt komme ich auf das Auto zurück, wenn du ein Auto hast, was von Fischaufklebern zusammengehalten wird und erzählst dann auf deiner Arbeit, dass Jesus will, dass es dir gut geht, dass du Überfluss hast in allen Dingen, dass Gott dir Wünsche erfüllt und deswegen, Kamel, bekehr dich endlich mal. Und dann geht der Kamel an die Fensterscheibe, sieht sein BMW da stehen oder irgendein anderes Auto und schwenkt dann rüber und sieht das Fisch zusammengeklebte Auto. Ich weiß nicht, ob so die Offenheit da ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, also wenn ich dann das, weil man sagt ja dann auch, du tauschst dein Leben ein gegen das Neue, das, was ich jetzt lebe. Also, ja, gut, okay. Eine wichtige Frage sollten wir uns deswegen auch stellen, für was oder warum mache ich was, dieser Punkt, Tradition oder Leidenschaft? Warum gehe ich denn in den Gottesdienst sonntags, aus Tradition oder Leidenschaft? Warum mache ich mein Ehrenamt zum Beispiel in der Gemeinde, ja? Warum mache ich das? Um im Rampenlicht zu stehen? Damit alle gut von mir reden, damit jeder weiß, wer der Thomas Bob ist, oder weil ich Jesus dienen will. Warum lese ich die Bibel? Weil es der Pastor und der Zellleiter gesagt haben. Die haben mir so einen Plan gegeben, ja, und das muss ich jetzt machen. Das kann manchmal der erste Schritt sein. Aber wie machst du weiter? Ist das Bibellesen her eine Tradition? Dann passiert es ganz schnell, du liest irgendwas und es bleibt leer und tot. Oder ist es eine Leidenschaft für dich? Warum betest du? Um dein schlechtes Gewissen zu beruhigen? Oder weil du merkst für dich in deinem Leben, es bringt etwas? Warum glaubst du? Oder behauptest zu glauben? Man sagt ja immer, ich glaube. Thomas, an das, was du sagst, ich glaube an alles. Ich habe auch schon oft in meinem Leben gesagt, ich glaube. Und mein nächster Satz hat genau das Gegenteil ausgedrückt. Das passiert schnell. Weil Gott denkt in anderen Dimensionen. Ich probiere mir das manchmal so vorzustellen, aber ich glaube, das kann man nicht als Mensch. Es geht nicht. Wir haben so ein kleines Funzelhirn. Das ist schon sehr gut. Aber Gott ist Gott. Und ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, was Gott wirklich meint mit seinem Reichtum, mit seiner Fülle. Ich weiß nur für mich schon mal, was ich verstehe. Es ist viel. Was macht den Unterschied denn zwischen Tradition und Leidenschaft? Das ist ganz einfach. Wenn mein Christsein aus einer echten Beziehung zu Gott besteht und ich an alles, was ich in der Bibel lese, glaube, dann werde ich die Frucht live in meinem Leben erleben. Wenn du also schon 35 Jahre Christ bist und siehst jemanden, der 3 Jahre Christ ist, der einen ganz klaren Weg läuft, ständig irgendwelche Erfolge, egal in welchem Bereich, ja, auf Gebetserhörungen einfährt und du immer noch auf einer selben Stelle tappst, dann solltest du vielleicht dein Leben mal hinterfragen, was ist da los? Ist vielleicht jetzt ein bisschen provokant, aber ich glaube daran, dass es an dir selbst liegt. Nicht am Wort Gottes. Und nicht, weil dass Gott die Person da lieber hat, weil sie ja jünger und dynamischer ist. Das ist totaler Quatsch. Sondern vielleicht ist irgendwas in deinem Leben, was einfach diesen Segensfaden abgerissen hat, dass du echtes, erfolgreiches Christsein leben kannst. Vielleicht hast du etwas aus dem vollen Evangelium weggelassen, was aber elementar ist für dein Leben. Nichts, was ich mache, ist tot, sondern lebt. Das ist so, wenn ich ein Christsein nicht aus einer Tradition lebe, sondern aus Leidenschaft heraus. Da kann mal was schiefgehen, da kannst du mal was zerdellern und so, ja auch mit Worten. Du bist ja immer noch ein Mensch. Ich bin auch nicht perfekt, verletze noch Menschen. Oder wenn ich predige und dann irgendwann ganz viel sagen will, was mir wichtig ist, dann überschlagen sich die Worte und dann verhaspel ich mich. So, das passiert auch. Aber da geht's nicht drum. Sonst geht darum, wo ist mein Herz? Wie ist meine Beziehung zu Gott? Wenn ich Lobpreis mache, was macht das? Singe ich die Lieder runter aus Text, weil mir vielleicht auch die Musik und der Rhythmus gefällt? Oder will ich zu Gott kommen und ihn erleben, ihm was sagen durch diese gesungenen Gebete? Und dann, wenn man nicht aus Tradition lebt, das ist auch richtig cool, kann man so sein, wie man wirklich ist. Wisst ihr, man muss sich nicht verstellen. Dieses Verstellen ist sehr anstrengend auf dem Leben. Sonntags kann ich die Tür reinkommen und kann dann so machen, die ganze Zeit. Na Thomas, hier geht's gut. Sau gut. Gott ist gut. Mir geht's gut. Davon abgesehen, dass man mir das ansieht. Aber es gibt Menschen, die können das wirklich. Die können Schauspielern. Nicht nur Christen, auch Menschen in der Welt, die nicht so sein sind, wie sie wirklich sind. Und das ist anstrengend. Das ist anstrengend irgendwann. Weil wenn du mit so Menschen mehr zu tun hast, die kommen irgendwann in so eine Zwickmühle. Dann haben sie die Kraft nicht mehr. Und dann kommt auf einmal das wahre Ich heraus. Wenn man aber in einer Leidenschaft lebt, dann kann man überall so sein, wie man ist. Und man muss sich nicht verstellen. In Epheser 4, die Verse 25 bis 32, gibt uns Paulus noch Weisungen für unser Leben als Christ. Die könnt ihr nochmal nachstudieren. Wenn man das auch so lebt, das hilft, um diesen Punkt 2 abzurunden. Lebe ich in einer Tradition oder in einer Leidenschaft? So diese ersten zwei Punkte, die sind da ganz gut. Wie sieht das nun praktisch aus in meinem Leben? Einfach Christ, aber wie? Wie geht denn das jetzt? In meinem letzten Punkt rede ich jetzt über 10 praktische Tipps, die uns helfen sollen, ein Leben als Christ in voller Freiheit und Versorgung führen zu können. Und ich beobachte gerne mein Umfeld. Mache ich sehr gerne. Ich bin ein Beobachter. Kein Spanner, ja? Oder kein Stalker heißt das, glaube ich. Ja? Also ein wirklich auf Abstand Beobachter. Also jetzt nicht, dass irgendwas hier... Man muss heute aufpassen, was man sagt. Das ist. Und diese 10 Punkte, die ich jetzt benenne, die kommen aus Beobachtungen von anderen Christen, bei denen ich für mich erkannt habe, dass es ihnen gut geht und sie ihr Christsein voll genießen und auch kein Armutsevangelium leben, in keinem Bereich. Das sind Menschen hier aus der Gemeinde, die ich beobachte. Ich nenne keine Namen. Ich sage euch nicht, wenn ich noch alles beobachte. Und diese Menschen sind auch durch harte Talzeiten gelaufen. Das habe ich auch miterlebt über die Zeit, wo ich den Weg schon hier in dieser Gemeinde gehe. All diese Menschen, denen es heute gut geht, die an Wohlstand glauben, die verstanden haben, was Gott alles für sie hat, sie das zwar auch noch nicht alles 100% erleben, haben Zeiten erlebt, wo es nach da richtig runterging. Und sie haben durchgehalten. Sie haben dann nicht das Evangelium, nicht Gott, nicht das Wort Gottes in Frage gestellt, sondern haben durchgehalten. Es gibt Dinge im Leben, die passieren. Man kann nicht alles beantworten, macht auch nichts. Man muss auch nicht auf jede Frage eine Antwort haben. So ein paar Dinge werde ich später auch mal da oben am Himmelstürchen erfragen, warum das denn so war. Vielleicht auch nicht mehr, dann ist es mir eigentlich egal. Aber es gibt so ein paar Punkte, auch in meinem Leben, wo ich mir die Frage stelle, warum ist das so? Machen wir uns in unserem Leben immer wieder Gedanken darüber, warum ist das denn so? Dann kommst du nicht weiter. Sondern nimm es so hin, wie es ist, und nimm das an, was das Wort sagt und wie es sein soll. Und fang dann an, darüber zu reden und das anzunehmen. Noch ein wichtiger Punkt, bevor wir zu diesen 10 Punkten kommen. In Römer 14, die Verse 11 bis 13, da lesen wir auch nochmal ganz klar, dass jeder selbst für sein Leben verantwortlich ist. Jeder. Und jeder selbst für sein Leben Rechenschaft ablegen muss. Also du kannst auch später nicht sagen, ja, ich habe mein Leben lang gesucht und kein Pastor hat das Auto gefahren, was ich für rechtens gesehen habe, dass er es fahren soll. Das interessiert niemanden. Es geht um dich. Nicht um deinen Sitznachbarn, nicht um deinen Nachbarn zu Hause oder deinen Pastor, nicht um mich, sondern um dich. Das ist ganz wichtig. Weil sonst kann das Gedankengut auch umflattern. Ja, wenn der da, der muss das erstmal so leben. Und wenn der das dann erlebt, dann fange ich auch an. Denkt nicht so. Mein erster Punkt. Jetzt werden wir mal praktisch hier. Die Erkenntnis ist erstmal wichtig. Och, da ist ja was nicht so, wie es sein soll in meinem Leben. Das ist Erkenntnis. Weil du kannst auch einen Weg gehen, wo du gar nichts mehr erkennst. Dann sagst du, ich und dann die anderen. Das, was ich glaube, zählt. Da können die mir hier 10-mal erzählen, was anders ist. Das ist aber oft auch auf Verletzungen gegründet. Wisst ihr, dann ist der Punkt 1 aus meiner Predigt nicht richtig abgearbeitet worden. Dann hast du noch Konflikte in deinem Leben. Wenn auf einmal, nenne ich meinen Namen wieder, der Thomas Bob hier vorne steht und predigt, und der Thomas Bob hatte ich aber vor einem Jahr in irgendeinem Bereich verletzt, dann kann es sein, dass du keine Erkenntnis bekommst bei dieser ganzen Predigt, sondern eher nur Prass, weil du von mir, von dem, was ich rede, nichts annehmen kannst. Ehrlich mit sich selbst zu sein, das ist ganz wichtig, dann bekommt man Erkenntnis. Zu erkennen, dass etwas falsch läuft, dies annehmen und natürlich auch verändern wollen, das ist so der erste Schritt. Die richtige Gemeinde. Habt da jetzt keine Bibelstelle drüber gefunden, die das ganz klar aussagt? Ich habe jetzt keine gefunden. Aber ich glaube, dass Gott eine Person in eine Gemeinde setzt und dass diese Person das auch weiß. Das glaube ich. Auch wenn diese Personen irgendwann aus einer Gemeinde gehen, aus irgendeiner Sache. Manchmal ist es gut, manchmal ist es aber auch nicht gut. Dann gehen sie aus einer Verletzung heraus und sagen dann, das ist nicht mehr meine Gemeinde, Gott hat mir einen anderen Weg gezeigt. Und sowas glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Gott setzt dich ein in eine Gemeinde. Das heißt, du bist kein Gemeindehopper und machst dich irgendwann auch irgendwo mal verbindlich. Da geht es heute Nachmittag drüber in meiner Predigt. Wenn ihr da noch kommt. Es sind schon Dinge auch hier in dieser Gemeinde gesagt worden, zum Beispiel, die haben mir gar nicht gepasst. Wo ich dachte, was ist denn das jetzt? Weil dann ist Unruhe entstanden. Leute waren verwirrt. Aber ich bin geblieben, weil ich für mich innen drin erkannt habe. Ich wusste das für mein Leben. Das ist die Gemeinde, wo Gott mich hereingesetzt hat. Wenn es die mal irgendwann nicht mehr sein sollte, aus egal was für Gründen, wird sich ein Weg offenbaren, der gesund ist. Wisst ihr, das ist dann immer der gesunde Weg. Und der gesunde Weg ist, man wird herausgesandt aus einer Gemeinde und in eine andere hinein. Man geht nicht einfach. Weil dann wirst du ein Suchender. Und Gott hat dich vielleicht irgendwo hingestellt und dann greift genau wieder das. Du bist für dein Leben verantwortlich und stehst irgendwann oben vor das Himmeltürchen und kriegst dann gesagt, das sage ich ja auch immer, öfter in so Predigten wie diese, Thomas, ist total schön, dass du im CCLM Schlagzeug gespielt hast. Aber soll ich dir ganz ehrlich sagen, das war nicht mein Weg. Ich habe was ganz anderes vorgehabt. Klar hat dein Dienst dazu beigetragen, dass sich ein paar Leute bekehrt haben. Aber das, was ich mit dir vorhatte, das wäre viel größer gewesen. Und du bist deinen eigenen Weg gegangen. Wisst ihr, und das ist für mich persönlich wäre das Schlimmste, wenn ich irgendwann oben mir das anhören lassen muss. Du denkst, du führst dir ein tolles Leben als Christ, aber es ist gar nicht dein Weg. Oh, oh, oh. Was ist da schon passiert mit diesem Thema? Unterordnung der Leiterschaft. Gemeindlich, aber auch weltlich. Es gibt da auch einen Autor, der ganz viele Bücher darüber schreibt. John B. Man geht doch nicht gleich aus der Kirche, wenn der Pastor mal etwas sagt, was mir nicht passt. Oder? Noch sitzt ihr alle hier. Das hat meine Schwiegermutter mal zu mir gesagt. habe ich auch schon erwähnt, aber ich fand es so weise. Ich fand es so genial. Und es ist stimmt. Da brauche ich keine Bibelstelle mehr für. Wenn ich ein bisschen Offenheit habe in meinem Leben, dann weiß ich, das stimmt. Und warum ist es so? Weil alle Obrigkeit von Gott eingesetzt wurde. Das könnt ihr nachstudieren in Römer Kapitel 13. Das könnt ihr in einem Buch mit dem Titel Lohn der Ehre von John B. auch tiefer nachstudieren. Wurde auch schon viel drüber geredet, gepredigt, aber es stimmt. Nur weil man etwas hört, was einem nicht gerade passt, heißt das ja noch lange nicht, dass es nicht stimmt oder mir in Zukunft nicht weiterhilft. Du kannst irgendwas hören und denkst, oh, das passt mir jetzt überhaupt gar nicht hier. Ja, aber würdest du es annehmen? Würdest du dich darauf einlassen? Wisst ihr, Gott denkt weiter, er ist zukunftsorientiert. Und damit du weiterkommst im Leben, musst du halt erstmal die Weiche neu stellen. Das ist wie bei der Eisenbahn. Ja? Du kannst immer im Kreis fahren, aber wenn du irgendwann mal absteigst, also normal macht das der Lokführer nicht, das machen andere, und legst eine Weiche um, das ist busy Arbeit. Und fährst einen anderen Weg, der bringt dich dann weiter. Aber es liegt an dir. Vierter Punkt, das volle Evangelium annehmen, da ist es wieder. Das gehört immer dazu. Kein Armutsevangelium solltest du annehmen in deinem Leben. Nur nicht zu viel. Es gibt Christen, die sagen das. Nur nicht zu viel. Jemand hat mal zu mir gesagt, nach so einer Wohlstandspredigt, ja, es ist ja alles schön und gut, aber man muss ja aufpassen. Fand ich nicht gut. Also ich passe nicht auf. Das ist alles schön und gut. Punkt. Ich passe doch nicht auf, dass mir das irgendwie alles nicht zuteil wird. Leiden für Jesus. Es gibt Menschen, die glauben das. Die haben so einen Leidensweg. Also Gott hat ihnen gesagt, dass sie leiden sollen auf der Erde. Glaube an Heilung, aber nicht an Wohlstand. Oder glaube an Wohlstand, aber nicht übertreiben. Ich habe das mal in der Leiterschule gesagt. Wenn man so präsentiert, Wiesbaden macht das oft Heilungsgottesdienst. Das ist eine super Sache. Und auch ein gesalbter Dienst. Und das wird beworben, Heilungsgottesdienst. Und da strömen die Menschen hin und sagen, hey, das ist gut, weil da wird man gesund, da wird man geheilt, der Pastor hat eine Salbung. Und das ist auch wirklich gut und das ist wertvoll, ja, dass es sowas gibt. Würde ich jetzt hier hingehen, würde draußen ein Riesenschild hinhängen, wir beten heute Abend für Geldgottesdienst. Was könnte das auslösen in einem? Genau diese Offenheit, genau diese, oh, Heilungsgottesdienst, hin, Termine verschoben, alles. Und dieses, wie, die beten jetzt für Geld. Was ist denn das für eine Gemeinde? Ihr denkt nicht so. Ja? Ihr werdet nicht so denken. Aber das muss man sich, also ich fand, das ist wirklich so. Das ist schwieriger, das anzunehmen. Zweiter Korinther 9, Vers 8 sagt ganz klar, dass wir in allen Dingen alle Zeit volle Genüge haben. Matthäus 6, Vers 33, wenn wir nach Gottes Reich trachten, müssen wir uns nichts mehr Gedanken machen. Wenn du dir also noch Gedanken machst, was du nächsten Monat zu essen kochen sollst, weil du das Geld nicht hast, das einzukaufen, ich rede also über Geld, kann sein, dass das gut ist, dann stimmt noch was nicht mit deinem Wohlstandsevangelium. Dann stimmt da was mit dem vollen Evangelium, Entschuldigung. Dann stimmt da was noch nichts. Nicht mit. Gut, aber weiter. Keinen negativen Einfluss zulassen. Das passiert auch unter Christen. So wie ich eben gesagt habe. Du glaubst für eine Sache, freust dich, weil du was erkannt hast und willst diesen Weg gehen, redest mit deinem Gegenüber und der sagt dann auf einmal zu dir, Gisela, mache bisschen langsam. Ob das alles so... Wir leben ja in Deutschland. So, was machst du dann damit? Sagst du, ja, uns geht's ja schon gut, Deutschland, wir sind plups auf der Erde, auf der Welt und dann haben wir ja schon Wohlstand, weil Deutschland... aber eigentlich habe ich was anderes erkannt. Was machst du damit? Sagst du, nee, red nicht so. Du kannst diese Aussage auch über dein Leben revidieren und kannst trotzdem weitermachen. Oder nimmst du das an? Das ist ganz wichtig. Nicht aufgeben und festhalten. Halte doch an den Verheißungen fest und an dem, was du aussprichst. Denk an die Macht der Worte, was das gesprochene Wort über dein Leben ausmacht. Wenn du was noch nicht erreicht hast, entscheide dich doch trotzdem gut darüber zu reden. Auch wenn es manchmal schon 5, 6, 7, 8 Jahre dauert. Irgendwann kommen die Durchbrüche. Ich glaube daran, weil ich es zum Teil schon in Dimensionen erlebe, wo wir als Familie sagen können, es stimmt. Es dauert immer ein bisschen, bis was ins Rollen kommt. Ja, es dauert, bis der Stein rollt. Es dauert, bis geerntet werden kann. Man muss erst sehen und dann muss man aufpassen und die Saat pflegen, bis sie aufgeht, bevor Erntezeit geht. Das sind alles ganz praktische Elemente. Ja, kein Bauer sät aus, wartet 3 Tage und pflügt wieder um. Dann wäre er dumm, das würde er selbst von sich sagen. Und Gott denkt in einem anderen Zeitfenster wie wir. Und manche Dinge sind auch gut, dass sie noch nicht passieren, auch wenn wir daran glauben. Weil es ein Schutz ist, weil Gott denkt zukunftsorientiert. Und was macht es? Rede ich negativ? Bin ich negativ? Rede ich positiv? Bin ich positiv? Klar ist es manchmal anstrengend. Negativ reden ist einfacher. Aber bleib positiv und halte fest. Und was passiert nämlich dann auch? Der Glaube wächst. Und wenn du dann anfängst, diese Kleinigkeit zu erleben, dann halte an diesem kleinen Punkt fest. Warte nicht auf das Große. Warte auf dem Weg deines erfolgreichen Christenlebens auf diese Kleinigkeiten und baue darauf auf. Und sag dann, da habe ich jetzt schon was Kleines erlebt. Halleluja, danke Jesus. Stärke meinen Glauben für Größeres. Und dann geht's weiter. Ich erlebe das live im Moment. Und ich glaube daran, weil ich es live erlebe. Und ich stelle fest für mein Leben, dass diese Abstände der Gebetserhörungen immer kürzer werden. Am Anfang hat es länger gedauert. Jetzt ist irgendwas in meinem Leben in Bewegung gekommen, was dazu beiträgt, dass es schneller geht. Aber der Weg bis zu diesem ersten Erfolg, der hatte gedauert. Es waren, glaube ich, 4 Jahre, wo ich irgendwann angefangen habe, das ja hier mal erzählt in einer anderen Predigt, an dieses überfließende Leben zu glauben. Und dann ist 4 Jahre nichts passiert. Und jetzt sind Jahre, wo gesät wird und geerntet wird. Und wir machen das immer, wenn ein Jahr vorbei ist, machen wir so ein Resümee und schauen, was ist passiert. Und ich hinterfrage auch alle Bereiche, die über Wohlstand sprechen, in unserem Leben und stelle immer wieder fest, ein Jahr ist lange und da sind Dinge passiert. Wenn ich das unterm Strich zusammenziehe, da kommen Beträge, Summen, Gebetserhörungen bei raus, Bewahrungen, Beförderungen, ja, Schutz, Gesundheitsphasen, wo du sagen kannst, das, hey, cool, weiter so. Und das hilft uns, dieser Punkt, so ein bisschen zu sein oder so sein wie die Kinder. Dranbleiben, hartnäckig sein. Beispiel aus dem Leben, habe ich jetzt keine Zeit mehr. Aber viele von euch haben kleine Kinder und wenn die etwas wollen, also bei uns ist es so, die geben nicht so schnell auf. Du musst manchmal richtig laut werden und dann geben sie noch nicht auf. Und mach es doch so, mach dir das doch zu eigen als Erwachsener. Wenn du nicht mehr weißt, wie das ist, wie ein Kind zu sein, dann bau dir zu Hause einen Sandkasten auf, kauf dir einen Bagger und spiel damit. Das kann man lernen, wieder ein bisschen so zu sein wie Kinder. Wir müssen nicht immer so erwachsen sein. Wenn du manchmal zu uns nach Hause kommst, einen Sandkasten, dann siehst du den Thomas, der baut was für einen Joshua, aber eigentlich baut der Thomas was für sich. Wenn Salbung in unserem Leben ist, hat das, was wir sagen und tun, einen Wert. Salbung ermöglicht uns auch die Erkenntnis für unser Leben. Wenn ich in der Salbung stehe, wenn ich nah an Gott dran bin, dann erkenne ich durch den Heiligen Geist immer wieder Dinge, die mein Leben betreffen, die jeden Wert, den ich vermittle, der sagt etwas aus, das können andere nehmen, als wenn mein Leben in dem Bereich tot ist. Und mein letzter Punkt, nicht zu vergessen, manches benötigt eben Zeit. Und Gott denkt in einer anderen Dimension, wie wir denken. Aber es heißt noch lange nicht, dass er nicht will, dass es uns gut geht. Das sind so 10 Punkte, die helfen uns, dass wir dann einfach Christ sein können. Ich möchte zusammenfassen. Gott hat so viel für seine Kinder, also für uns. Wir sind seine Kinder. Er hat so viel. Er will, dass es uns alle Zeit gut geht und wir volle Genüge in allem haben. Wenn ich mein Leben als Christ echt lebe, dann habe ich Frucht. Dauerhaft. Immer. In allen Bereichen meines Lebens. Mein Leben ist nicht geprägt aus Tradition oder toten Gewohnheiten, sondern aus Leidenschaft und Salbung, die auf mich aufmerksam machen. Wenn ich ein echtes Christsein lebe, wirklich attraktiv auf mein Umfeld, weil ich so sein kann, wie ich wirklich bin, und ich bin fähig, andere Menschen die Liebe Gottes, die sie doch so dringend brauchen, bleibend weiterzugeben. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie es aussehen kann, einfach Christ zu sein, wie man erkennt, ich hoffe, das wisst ihr jetzt, wie man erkennt, wer Weihnachten erfunden hat. Und ein wichtiger Satz aus dem Lied, diese Frage möchte ich euch auch jetzt noch beantworten. Da ging es darum, oder muss ich mich erst bekehren? Das heißt, muss ich mich umkehren zu Jesus und eine Entscheidung treffen? Und diese Frage kann ich euch mit Ja beantworten. Darüber haben wir auch gesprochen in dem ersten Punkt. Und ich möchte Sie euch mal bitten, aufzustehen, weil das ist das Wichtigste. Das ist das Elementarste, mit dem alles anfängt, mit all dem, was man gesprochen hat, mit all dem, was Jesus für uns hat. Fängt erstmal damit an, dass ich eine Entscheidung treffe, Jesus überhaupt in mein Herz aufzunehmen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.